Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, Folge Nummer 60. Heute am 6. Februar 2019. Wie immer mit mir, Konstantin van Leinden, und mit
Corinna Budras. Hallo.
Ja.
Wir haben zum 60. übrigens eine kleine positive Nachricht zu vermelden. Mhm. Konstantin, wollte ich dir noch mitteilen. Wir haben den Fischer-TÜV überlebt.
Was ist das?
Der Fischer-TÜV ist, ich hatte am Montagabend eine Veranstaltung mit Thomas Fischer, dem doch schon legendären Ex-BGH-Richter, Strafrichter, der sich ja auch immer wieder äußert in seinen Kolumnen, auf früher Zeit online, jetzt Spiegel online, und dann natürlich auch immer die Presse kritisch würdigt.
Das ist noch zurückhaltend formuliert.
Genau.
Ein ziemlicher Journalistenfresser.
Richtig, und es gab eine Veranstaltung, die ich moderiert habe, über sein Buch, das heißt über das Strafen. Und dabei erwähnte er im Vorgespräch, dass er mal in unseren Podcast gehört hat und gesagt hat, so, Frau Budras, Sie machen noch einen Podcast mit dem Herrn van Leinden. Und da wollte ich ihn natürlich nicht weggehen lassen und habe dann gesagt, ja und? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe nichts dran auszusetzen.
Das klingt jetzt also, sagen wir mal, nach normalen Maßstäben würde man das jetzt nicht als Lob bezeichnen, aber von Fischer kommend, wenn er nichts dran auszusetzen hat, dann muss man das wahahrscheinlich schon als
absolut
Testimonial einstufen.
Ja,
oder
ich
eben
jetzt
als passierendes Fischer-TÜV. Ja. Finde ich ein schönes Wort.
Genau.
Ja, schön.
Das nur am Rande,
genau,
weil ja auch viele Studenten zuhören und sich ja auch verlassen können müssen. Naja, also es wäre immer gut, wenn man auch selber noch nachdenkt, ne?
Ja, und im Übrigen natürlich, ne, wie gesagt, auch uns unterlaufen sicherlich manchmal irgendwelche kleinen Fehlerchen. Weist uns immer gerne darauf hin unter blogs.faz.net/Einspruch, wenn ihr da irgendwelche Anmerkungen habt. Und empfehlt uns weiter. Ne? Aber jetzt, nach dieser kleinen Vorrede, würde ich sagen, kommen wir direkt zu den Themen, denn es ist eine pickepackevolle Sendung.
Ja, in der Tat. Denn es ist viel passiert. Wir beginnen mal mit dem Bundesverfassungsgericht, das ich mal wieder zur automatisierten automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenkontrolle geäußert hat.
Boah, das ist aber auch wirklich ein Zungenbrecher.
Sieht auch schön geschrieben aus. So, und da ging es um die entsprechenden Regelungen in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Und da haben wir uns mal einen Gast ins Studio geholt, zumindest geschaltet. Sag doch mal zwei Takte zu dem Kollegen.
Das ist, Markus Engert von BuzzFeed Deutschland, und der hat im Oktober letzten Jahres schon eine sehr interessante Recherche zum Thema Kfz-Kennzeichenkontrolle veröffentlicht.
Ja, dann hat uns natürlich auch Brandenburg beschäftigt und das Paritätsgesetz, das da jetzt kommen soll. Wir hatten schon mal in einer früheren Sendung darüber gesprochen, wie denn Frauen in die Parlamente kommen, also verstärkt jedenfalls, wie die Quote von 30%, also der Anteil von 30% erhöht werden könnte.
Ja,
das ist jetzt ein mehr oder weniger gelungenes Beispiel. Darüber sprechen wir gleich. Dann wissen wir natürlich in Sachen Love Parade-Verfahren jetzt mehr. Der Prozess gegen 7 Beschuldigte wird eingestellt, aber gegen 3 andere Beschuldigte wird er weiterlaufen. Wir schauen mal, was der Prozess bisher gebracht hat und was er dann für die 3 Verbleibenden noch bringt. Dann beschäftigt uns auch die Reform der Grundsteuer. Da hat ja vergangene Woche es einen ersten Kompromiss gegeben zwischen dem Bundesfinanzminister und den Ländern. Hier steht jetzt Haar- und Barterlass unwirksam.
Ja, Konstantin, sag mal. Den bezeichnet man gemeinsprachlich so, genau genommen ist das eine Dienstvorschrift der Bundeswehr, die regelt, eigentlich genau das, was der Name schon sagt, ne? Wie man seinen Bart und sein Haar tragen darf und auch noch andere Dinge wie Tattoos und Piercings. Der steht seit langem in der Kritik, weil er lange Haare für Frauen zulässt, für Männer nicht. Er ist jetzt auch als unwirksam erklärt worden, soll aber trotzdem weiter angewendet werden. Alles ein bisschen kompliziert, wir erklären es gleich im Detail.
Dann beschäftigen wir uns mit Containern, also mit dem Klauen, mit dem Diebstahl von Nahrungsmittel aus Containern, zum Beispiel von Edeka oder Rewe.
Also das ist ein Verb, Containern, nicht der Plural von Container.
Ah, das ist gut, genau, dass du darauf nochmal hinweist. Das habe ich so jetzt lapidar in den Raum geworfen. Der Pakt für den Rechtsstaat wurde beschlossen, das stellt uns Konstantin vor. Und dann haben wir natürlich noch ein gerechtes Urteil.
Ja.
aber zunächst zum Bundesverfassungsgericht und zur automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenkontrolle.
Ja, da gab es gestern mehrere Entscheidungen, du hast gerade schon gesagt, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern waren betroffen. Die Entscheidung zu Bayern ist die ausführlichste und wahrscheinlich die interessanteste und da hat das Bundesverfassungsgericht zunächst mal unter Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung aus dem Jahr 2008 gesagt, dass jegliche Erfassung von Kennzeichen ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht bzw. das Recht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt, was natürlich nicht heißt, dass dieser Eingriff nicht gerechtfertigt sein kann. Aber damals, 2008, hatte es eben gesagt, nein, das ist schon, wenn es nur gescannt wird, dann ein Abgleich mit einer Fahndungsliste erfolgt, dieser Abgleich ergibt, okay, derjenige steht nicht auf der Fahndungsliste und das dann direkt wieder gelöscht wird, dann ist das überhaupt schon gar kein Eingriff. Und 2013 hat dann das Bundesverwaltungsgericht gesagt, ja, und wenn zwar der Abgleich, der automatische Abgleich ergibt, dass ein Treffer vorliegt, dann aber eine händische Kontrolle durch einen Polizeibeamten ergibt, dass es ein Falschtreffer ist, also das System einen Treffer gemeldet hat, aber irgendwie das Kennzeichen falsch erkannt hat, dann ist das ebenfalls kein Eingriff. So, und das hat sich jetzt eben grundlegend geändert. Das sind alles Eingriffe, damit sind die alle prinzipiell erstmal der verfassungsrechtlichen Kontrolle unterworfen. Inhaltlich sind sie aber weitgehend in Ordnung, allerdings nicht in allen Punkten. Da hat das Bundesverfassungsgericht eben zunächst mal klargestellt. Also erstens, wir reden hier über Ländergesetzgebung. Ja, das sind eben die Polizei, also das ist geregelt in den Polizeiaufgabengesetzen der einzelnen Länder. Und da in den Polizeiaufgabengesetzen geht es bekanntlich nur um Gefahrenabwehr. Das heißt, zunächst mal dürfen diese Kennzeichenerfassungen nicht verwendet werden zur reinen Strafverfolgung. Das ist natürlich in der Praxis oft eine schwierige Abgrenzung, denn naja, wenn ich halt einen Serientäter habe zum Beispiel und der halt auf einer Fahndungsliste steht, ja, dann einerseits will ich den natürlich drankriegen und strafverfolgen für seine schon begangenen Delikte, andererseits will ich auch die Gefahr abwenden, dass er weitere Delikte begeht. Da räumt das Bundesverfassungsgericht den Ländern durchaus einen gewissen Spielraum ein, wo sie jetzt den Schwerpunkt der Maßnahme verorten. Das ist mal die eine Einschränkung. Dann die zweite Einschränkung ist eben, dass die sogenannte Schleierfahndung, ja, also damit ist eben gemeint, die weitgehend anlasslose, einfach großflächige Kontrolle zulässig ist, auch als sozusagen als Kompensation für den Wegfall der europäischen Binnengrenzen. Ja, also früher hatte man ja jedenfalls mal immer Grenzkontrollen und dadurch sozusagen so gewisse Fixpunkte, an denen Leute eben kontrolliert wurden, da es das innerhalb der EU nicht mehr gibt, ist das als kompensatorische Maßnahme zulässig, aber nur in einem Bereich von 30 Kilometern jenseits der Grenze und nicht im gesamten Bundesland. Dann hat es noch ein paar weitere inhaltliche Anmerkungen gehabt. Eben insbesondere genau das vielleicht, das sollte man vielleicht noch sagen, ne, hinsichtlich der Schwere der zu schützenden Rechtsgüter. Also nicht wegen jedem Kleinkram darf das gemacht werden, sondern es muss eben, also natürlich Leib und Leben, ist ja klar, es kann schon auch Eigentum sein, wenn es von einigem Gewicht ist. Aber man darf also sozusagen diesen Abgleich auch nicht dann vornehmen, wenn man fürchtet, dass derjenige einen Lutscher klauen könnte, so ungefähr, ja. Das sind so die inhaltlichen Einschränkungen, die es aufgestellt hat. Für Bayern, bei Hessen und bei Baden-Württemberg kamen dann außerdem noch ein paar, ja, ehrlich gesagt, sehr, also teilweise auch technische Anmerkungen dazu, die so formale Aspekte des Gesetzgebungsverfahrens betreffen. In Hessen sei das Zitiergebot verletzt worden. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht in allen Details aufdröseln. Nee. Wer es wirklich wissen will, wir packen die Links zu den beiden Entscheidungen auch in die Shownotes. Da kann man es dann über etliche 100 Randnummern lesen. Aber wir wollen darüber trotzdem noch ein bisschen vertieft
sprechen. Genau, interessant übrigens ist es ja auch deswegen, weil, wie gesagt, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer jetzt auch die automatische Kennzeichenerfassung ja als Allheilmittel nutzen möchte für die Dieselfahrverbote. Denn wenn die jetzt kommen, also es gibt es ja schon zumindest eingeschränkt. In Hamburg ist es der Fall, in Stuttgart ja auch. Da beginnen jetzt langsam die Kontrollen. Seit Anfang des Jahres gibt es ja ein ziemlich großflächiges Verbot in Stuttgart. Und das ist jetzt schwierig zu kontrollieren. Und da war eben ein Gedanke von Bundesverkehrsminister Scheuer, diese Technik eben einzusetzen.
Ja, und wir haben hier jemand in der Sendung, der sich mit diesem Thema schon seit längerem und sehr intensiv befasst hat. Das ist Markus Engert von BuzzFeed Deutschland, eben schon angekündigt. Wenn ihr jetzt denkt, BuzzFeed, Moment, ist das nicht eher so ein bisschen Klatsch und Tratsch? Nein, keineswegs oder jedenfalls nicht nur. BuzzFeed News Deutschland, die machen echt richtig harten, seriösen Journalismus. Kann ich an dieser Stelle wirklich nur empfehlen. Und ja, hallo Markus.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben es ja eben bei der Besprechung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts schon mal angedeutet. Der Spielraum zur verfassungsrechtlichen Kontrolle solcher Überwachungsmaßnahmen ist deutlich ausgeweitet. Und da kann man sich ja vorstellen, dass das vielleicht nicht nur für die Kennzeichenerfassung von Interesse wäre. Wie ordnest du diese Entscheidung in so einem etwas größeren Kontext vielleicht auch ein?
Zunächst fand ich es sehr interessant, dass die Karlsruher Richter sich ein Stück weit ja selbst korrigiert haben, verglichen mit ihrem Spruch von 2008. Da haben sie ja sozusagen den Eingriff, wenn nichts bei rausfällt, noch als nicht grundrechtsrelevant eingestuft. Und das ist jetzt ja anders. Da sagt man ja schon, das reine Scan des Kennzeichens, egal ob das anschließend dann direkt gelöscht wird, weil es ins Leere läuft, oder auch egal, wenn es ein Falschtreffer ist, auch dieser reine technische Vorgang sozusagen hat schon eine Eingriffsintensität, was die Grundrechte betrifft. Das fand ich interessant. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch gehört, dass sehr viele andere Menschen, die mit dem Thema arbeiten, nicht gerechnet haben damit. Also das ist schon eine Überraschung gewesen. Und vor allem ist es eine Überraschung, weil, wenn ich das richtig verstehe, dass auch andere Sachen tangiert, über die wir derzeit reden. Da geht es um die Dieselfahrverbote, um Gesichtserkennung, um Kameraüberwachung im öffentlichen Raum. Auch da finden ja überall sozusagen Erhebungsmaßnahmen statt auf einer technischen Ebene. Und das Versprechen ist, wenn du nicht im Visier bist, weil du nicht in der Datenbank stehst, dann passiert dir nichts. Und wenn man dieses Urteil jetzt sozusagen anwendet auf diese Bereiche, muss man sagen, auch in dem Fall, wo du zum Beispiel in der Gesichtserkennung einfach nur durch die Kamera läufst, liegt schon ein Grundrechtseingriff vor. Also man muss mal abwarten, wie das jetzt daraufhin Anwendung findet. Mhm. Aber ich finde es sehr interessant und sehr spannend.
Und die Dieselfahrverbote, was könnte das für die bedeuten? Denn das sagt Scheuer ja ganz klar, ne, das wäre eine Möglichkeit der Kontrolle. Blaue Plakette will ja die Bundesregierung nicht und setzt dann lieber auf sowas. Wie siehst du das in diesem Zusammenhang?
Ich glaube, die Dieselfahrverbote können jetzt nicht mehr in der Umsetzung mit Kameraüberwachung oder Kennzeichenüberwachung umgesetzt werden. Das geht nicht mehr. Wir haben bei einem Dieselfahrverbot ja nur eine Ordnungswidrigkeit, eine, die bis 75 Euro geahndet wird, also in der niedrigsten Stufe. Das Verfassungsgericht hat ganz eindeutig gesagt, dass es möglich ist, diesen Grundrechtseingriff vorzunehmen, aber bei schwerwiegenden Straftatbeständen. Und den Verstoß gegen ein Fahrverbot bei 75 Euro Bußgeld, das geht damit nicht mehr. Also ich habe das Verkehrsministerium gestern direkt gefragt, wie man damit umgehen will. Interessanterweise waren die bis jetzt nicht in der Lage, mir darauf zu antworten. Offensichtlich war man nicht so richtig darauf vorbereitet. Ich glaube, Patrick Breyer zum Beispiel, der schon länger gegen die Kennzeichenüberwachung vor Gerichten streitet, von der Piratenpartei, glaubt das ähnlich, dass man die Dieselfahrverbote mit der Kennzeichenerfassung und Kennzeichenüberwachung jetzt nicht umsetzen kann.
Ja, könnte man sich höchstens vorstellen, dass das Verkehrsministerium dann sagt, ja, die einzelne Ordnungswidrigkeit, die wiegt zwar nicht schwer, aber das, was wir damit letztlich realisieren wollen, nämlich der Gesundheitsschutz der Bevölkerung, der ist dann ja eben doch ein hohes Gut, der das rechtfertigt. Aber okay, das ist natürlich noch Zukunftsmusik, das wird man sehen müssen, aber jedenfalls hat sich da mal die Möglichkeit des Bundesverfassungsgerichts hineinzuregieren in solche Formen der Überwachung deutlich ausgeweitet. Wahrscheinlich auch, ne, im Gegensatz zu 2008. Ich meine, 2008 war es wahrscheinlich einfach noch kein so großes Thema, ne, so flächenmäßige Überwachung.
Ich sehe das auch so, wobei man schon erkennen kann, dass auch das Urteil jetzt ja auf einer größeren Linie liegt, auf der Karlsruhe seit einer Weile fährt. Da geht es um dieses Gefühl des Überwachtwerdens, ne, und dieses Gefühl, dass man sozusagen Ziel einer Maßnahme ist. Da sagt man ja eigentlich, Gefühle sind jetzt nicht relevant, wenn es darum geht, einen rechtlichen Eingriff zu bewerten. Aber also 2.3 Telekommunikationsdatenherausgabe, 2.8 Rasterfahndung, 2.10 Vorratsdatenspeicherung. In all diesen Urteilen steht drin, dass dieses Gefühl des Beobachtetseins oder das Gefühl des Überwachtwerdens durchaus eine grundrechtsrelevante Dimension annehmen kann. Und das steht jetzt auch wieder in diesem Urteil drin. Deswegen, ich bin mir nicht so wahnsinnig sicher, ob das jetzt ein Spruch ist, den man so isoliert betrachten muss. Mein Gefühl ist, er liegt auf einer größeren Linie, auf der Karlsruhe seit einer Weile fährt.
Ja, ich bin da ja übrigens sehr skeptisch, was diese Entwicklung angeht. Ich finde, Gefühle sind was für einen Therapeuten. Ja, also irgendwie letztlich in der Rechtspolitik und in der Rechtsprechung sollte man sich schon an Fakten orientieren. Wobei natürlich dann... Ja, ich habe das gestern auch schon auf Twitter angesprochen. Wobei natürlich Gefühle dann auch irgendwo Fakten schaffen. Ja, also das ist ja Stichwort Chilling-Effekt, ne? Und darauf will Karlsruhe, glaube ich, auch hinaus. wenn man das Gefühl hat, ständig überwacht zu werden, dann verhält man sich anders, dann nutzt man Freiheitsrechte weniger und so. Das ist halt deren Hintergrund, denke ich mal, dieser Argumentation. Aber ja, gleichwohl finde ich das eine etwas schwierige argumentative Linie. Aber jetzt kommen wir doch mal noch zu einem anderen Punkt, der sich mehr auf so einer technischen Ebene abspielt, aber den fand ich auch hochinteressant. Denn diese Kennzeichenüberwachungssysteme, mal davon abgesehen, dass es rechtlich das eine und andere daran auszusetzen gibt, funktionieren in der Praxis jetzt auch gar nicht so toll, wie man meinen könnte, nicht wahr?
Also das ist hart untertrieben, ehrlich gesagt. Wir haben im Oktober im letzten Jahr eine Recherche veröffentlicht bei uns. Wir haben uns das angeguckt, wie viel der Treffermeldungen sogenannte Falschtreffer sind. Und ich musste mehrfach rechnen. Ich konnte es nicht wirklich glauben. Es ist so, dass in Hessen 93% der Treffer Falschtreffer sind, in Sachsen 97%, in Bayern 98%. Mit anderen Worten, in 98 von 100 Fällen meldet das System ein gesuchtes Kennzeichen und anschließend muss ein Beamter an den Rechner gehen, sich das angucken und diese Meldung händisch aus dem System löschen. Die Fehlerquoten liegen bei bis zu 98%.
Weil der Abgleich dann nicht stimmt.
Weil das System zum Beispiel ein O mit einer 0 verwechselt oder ein I mit einer 1 verwechselt, weil die Systeme, das klingt jetzt alles wahnsinnig lächerlich, es ist aber leider so, weil die Systeme mit Dämmerung nicht gut umgehen können, mit Regen, mit Schnee, mit Nebel. Also das ist ehrlich gesagt, finde ich es ein bisschen gruselig, dass man nach wie vor auf eine Technologie setzt, die solche Fehlerquoten produziert.
Zumal man doch meinen sollte, dass das irgendwie inzwischen besser möglich sein müsste. Also Bilderkennungssoftware und so gibt es doch inzwischen, die echt ganz gut funktioniert.
Ja, also mein Verdacht ist, um das zu erklären, dass es natürlich für jemanden, der die Systeme entwickelt, nicht wirklich einen Markt gibt. Es gibt da keinen Innovationsdruck. Ne? Du hast 16 Bundesländer, die Hälfte kauft gar nicht erst und diejenigen, die kaufen, kaufen ein paar Dutzend Geräte und dann sind die versorgt. Wenn du jetzt der Entwickler von Kennzeichenerfassungssystemen bist, kannst du eben nicht sicher sein, dass du alle 3 Jahre die neue Generation abgekauft bekommst. Das ist die eine Vermutung, die ich habe. Und die andere Vermutung ist, natürlich gibt es einen privatwirtschaftlichen Markt, zum Beispiel bei Parkhäusern oder privaten Einfahrtkontrollen oder so, aber das ist natürlich fast ruhender Verkehr. Das ist jetzt nicht Verkehr, der sozusagen 50, 60, 100 oder wie auch immer viel km/h fährt. Aber ja, du hast recht, ich bin auch überrascht und mich wundert es auch.
Obwohl wirklich also die Bedingungen, die technischen, also die Umweltbedingungen schon wirklich auch bei der Technik eine riesige Rolle spielen, da bin ich auch immer jedes Mal wieder verwundert. Das ist natürlich also super hoch aufgelöste Bilder, können auch Google und so wunderbar erkennen, aber es ist halt dann mit unterschiedlich.
Ja, aber 98% ist ja nicht so, dass 98% der Zeit es neblig wäre. Das finde ich schon
interessant. Und umgekehrt bedeutet das ja natürlich auch, dass viele Kennzeichen dann durch die Lappen gehen, ne?
Ja. Und ich meine, gerade Kennzeichen, oder? Die werden ja auch genormt erstellt. Ist ja auch nicht so, als sozusagen, als würde jeder einen eigenen Kalligraf beschäftigen, der sein Kennzeichen malt und es deshalb so schwer wäre, die irgendwie automatisch zu erkennen, sondern die sind ja auch alle, es ist ja derselbe Zeichensatz. Also es ist schon wirklich bemerkenswert schlecht. Ich kann mir das auch, also das glaube ich einmal wieder ein klassischer Fall von Einsatz von Technik beim Staat, die einfach weit hinter dem Stand der Entwicklung hinterherhinkt.
Exakt. Aber, und eine Anmerkung schnell noch dazu, wo wir sozusagen über die Grundrechtseingriffe gerade gesprochen haben. Es gibt auch Systeme, die nicht nur das Kennzeichen aufnehmen, sondern die komplette Front des Fahrzeuges inklusive Gesichter der Insassen. Und wenn man da jetzt sagt, da wird in 98 von 100 Fällen, ich glaube, in Bayern ist es nicht so ein System, dann wird es eine niedrigere Prozentzahl sein. Aber wenn man da sagt, in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle werden Leute technisch erfasst mit ihrem Gesicht, ohne dass es da eine Notwendigkeit für gab, dann ist das schon ein Fragezeichen.
Und wie ist denn dann der weitere Ablauf eigentlich? Also das Treffer wird erstmal erkannt. Polizeibeamter setzt sich hin, guckt, ob es wirklich ein richtiger Treffer ist oder wie in der Mehrzahl der Fälle eben nur eine Fehlerkennung. Wenn es jetzt ein richtiger Treffer ist, also was sind das für Listen, mit denen das abgeglichen wird? Was stehen da für Leute drauf und was passiert dann?
Das ist einer der Punkte, die in dem aktuellen Urteil in Karlsruhe eine große Rolle gespielt haben. Es wird im Moment eben mit allen möglichen Datenbanken abgeglichen. Also sei es die Datenbank zur Pflichtversicherung, illegale Einreisen, Fahndungsausschreibungen, Drogendelikte, alles Mögliche. Gegen alles Mögliche kann, nicht zwingend muss, im Moment dieser Treffer abgeglichen werden. Da sagt Karlsruhe, das geht nicht. Man kann die konkrete Maßnahme mit einer konkreten Datenbank abgleichen. Also du kannst zum Beispiel sagen, jawohl, ich möchte im grenznahen Raum illegale Grenzübertritte erfassen. Dann kannst du das sozusagen mit der Datenbank, wo Leute drinstehen, die gesucht werden, wo es um illegale Grenzübertritte geht, kannst du das machen, aber du kannst es dann in dem Moment nicht automatisch nebenbei, weil du den Datensatz eh hast, zum Beispiel auch gleich noch mit den Versicherungsdaten abgleichen. Das geht nicht.
Ja, das. Und wie ist das so bei der prozentualen Verteilung der Treffer? Also wie viele sind dann tatsächlich irgendwelche Schwerkriminellen oder ähnliches? Also sozusagen, wie viele sind Fälle, bei denen man sagen würde, das ist auch nach dem Karlsruher Urteil weiterhin in Ordnung? Und wie viele sind eher Kleinkriminelle oder eben Leute, die keine ordentliche Versicherung haben?
Nicht alle Bundesländer erheben das, leider, aber diejenigen, die es erheben, der ganz, ganz, ganz überwiegende Anteil sind tatsächlich Verstöße gegen das Versicherungsgesetz. Leute, die entweder vergessen haben oder mutwillig einfach ihre Haftpflichtversicherung fürs Auto nicht bezahlt haben.
Krass.
Dann kommen noch so Sachen wie Tankbetrug, Kennzeichen verloren, also schwere Straftaten sind es fast nie. In Sachsen ist der Anteil der sogenannten Schengen-Treffer, also illegaler Grenzübertritt, man kann den fast nicht mehr ausrechnen. Es ist 0,07%. Also so, dass schon ein einziger Treffer diese Prozentangabe massiv nach oben oder unten schieben würde.
Wo hattet ihr die eigentlich her, diese Daten, mit denen ihr das abgeglichen habt?
Ja, da stichst du in eine Wunde. Also das, die gab es vorher nicht, diese Statistik. Wir mussten das aus unendlich vielen Dokumenten, kleine Anfragen, Unterrichtungen von Landesregierungen, alles Mögliche zusammenkratzen. Teilweise auch individuell Abfragen bei den Innenbehörden. Dann auf einheitliche Nenner und auf einheitliche Größen bringen. Manche zählen nur die Einsätze, manche zählen nur die erfassten Fahrzeuge. Es ist also extrem uneinheitlich gewesen, sodass es bisher gar keine Statistik dazu gab. Unsere Recherche, das war uns nicht bewusst bei Anfang der Recherche. Unsere Recherche ist die erste Statistik bundesweit zu diesem Thema. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das eine Nachfolge hat und dass da systematischer hingeschaut wird. Aber die Daten kommen aus allen möglichen einzelnen Quellen von Landtagen und Landesregierungen.
Ja, guck mal, auf diesen Befund hat das Bundesverfassungsgericht ja auch hingewiesen. Ich glaube, zitiert haben sie euch nicht. Aber jedenfalls haben sie angemerkt, dass die Fehlerquote hoch ist. So hat das dann ja zumindest schon mal auch Eingang gefunden in diese Entscheidung. Ja, dann vielen Dank, würde ich sagen, lieber Markus, an dieser Stelle. Das war sehr interessant zu hören, was es da auch so mit der praktischen Seite der Kennzeichenerfassung auf sich hat.
Ja, danke schön.
So, dann gucken wir jetzt nach Brandenburg, denn dort ist jetzt das Paritätgesetz eingeführt worden, also die Parität von Männern und Frauen im Parlament. Und Konstantin, erzähl doch mal, was steht da genau drin?
Ja, also erstmal vorneweg der Hinweis, wir haben über dieses Thema in Folge 50 schon mal sehr ausführlich gesprochen. Damals gab es aber eben erst das Ansinnen und noch kein tatsächliches Gesetz. Brandenburg ist jetzt vorgeprescht. Es ist ja rot-rot regiert, ne? SPD und Linke, und die Grünen sind noch stark in der Opposition. Das heißt, und die haben hier auch mitgestimmt.
Und vor allen Dingen ist da auch bald Landtagswahl im September, soweit ich weiß, ne?
So ist es, wobei man da direkt mal dazu sagen muss, für diese Wahl wird das Gesetz noch keine Wirkung entfalten, sondern es gilt ab 2020, sodass es dann eben erst zur übernächsten Wahl greifen würde. Ich sage bewusst würde, denn ich nehme hohe Wetten darauf an, dass das wahlweise das Landesverfassungsgericht, was hier als erstes anzurufen wäre, oder aber andernfalls das Bundesverfassungsgericht, was ebenfalls angerufen werden kann, gegen die landesverfassungsgerichtliche Entscheidung das Gesetz wieder aufheben wird. Hm.
Genau, aber bevor wir dazu kommen, stell doch mal vor, was steht denn eigentlich drin?
Ja, also Brandenburg hat die vergleichsweise kleine Lösung gewählt, nämlich insofern, als dass sie nur an den Listen ansetzen. Die Listen der Parteien müssen in Brandenburg künftig im Wechsel mit Männern und Frauen besetzt sein, sodass also maximal ein Mann mehr als Frauen über die Listen einziehen können oder eine Frau mehr als Männer. Nicht angesetzt haben sie bei den Direktkandidaten, das heißt, da sind die Parteien weiterhin ungehindert, in den Wahlkreisen mehr Männer als Frauen aufzustellen. Aber bei den Listen eben nicht. Da muss man natürlich dazu sagen, das verleiht der ganzen Sache auch so ein bisschen Geschmäckle. Hier haben natürlich genau die Parteien das Gesetz durchgewunken, die sich in inneren Verpflichtungserklärungen parteiintern sowieso schon eine paritätische Listenführung im Falle der Grünen und der Linkspartei beziehungsweise eine näherungsweise paritätische im Falle der SPD auferlegt haben. Das heißt, die müssen letztlich bei sich nicht viel ändern, sondern die greifen natürlich ganz bewusst auch in die Freiheit, in die Organisationsfreiheit der übrigen Parteien ein, die eben mehr Männer als Frauen offen
haben. Das ist ein interessanter Punkt. Also Linke, Grüne haben 50-50 schon, genau. SPD, wie sieht es aus?
Mindestens 50-50. In der Praxis haben die deutlich mehr Frauen als Männer. Also jeder zweite Platz muss an eine Frau gehen, aber jeder andere zweite Platz kann auch an eine Frau oder kann auch an einen Mann gehen. Gerade bei Linken und Grünen sind Frauen ja massiv überrepräsentiert dann unter den Abgeordneten.
Interessanterweise im Gesetzesentwurf müsste es doch dann wahrscheinlich in beide Richtungen gehen.
Richtig,
ne?
Im Gesetzentwurf geht es tatsächlich in beide Richtungen. Insofern müssen die vielleicht sogar tatsächlich zurückstufen. Dann kann man sagen, insofern tangiert es sie dann wieder auch in die andere Richtung. Genau, also das ist jedenfalls mal das Gesetz.
Das ist ja das ist ja nicht uninteressant, ne? Ja. Also dieser Aspekt, ehrlich gesagt, war mir bisher noch gar nicht klar. Kurz, also bei denen ist es schon so, bei der SPD, wie sieht es da aus?
40% Frauen.
40%. Ich glaube, die CDU hat auch ein Drittel.
Dritten.
Und die AfD und FDP haben jeweils nichts.
Nö, also ich meine, die bemühen sich halt, so sagen sie jedenfalls, aber sie haben keine intern verbindlichen Regelungen. Und noch eine ganz interessante Besonderheit dieses Gesetzes ist, dass es eine Ausnahme vorsieht für reine Männer- und reine Frauenparteien. Also die natürlich in der Praxis keine große Rolle spielen, weil die ziehen ja sowieso nie irgendwo ein. Aber wenn ich jetzt also eine reine Männerpartei bin und sage, ich trete dezidiert nur für Männerinteressen ein, ich nehme auch nur Männer auf, dann darf ich meine Liste auch weiterhin nur mit Männern besetzen. Und ich meine, die ganzen Einwände, die man gegen dieses Ansinnen haben kann, ne, ich fasse sie vielleicht nochmal kurz zusammen, da haben es in Folge 50 sehr ausführlich gemacht. Es ist natürlich erstmal ein politischer Einwand, zum einen, der sagt, das ist die Fortschreibung der Identity Politics in unser Wahlrecht. Es ist einfach völlig verfehlt anzunehmen, dass nur Angehörige einer bestimmten Gruppe sich für die Interessen dieser Gruppe stark machen könnten. Es können genauso gut auch Männer Frauenpolitik und Frauen Männerpolitik betreiben. Schließlich werden ja auch Gesetze verabschiedet zum Umgang mit Minderjährigen oder Arbeitslosen. Da ist ja auch kein Minderjähriger oder Arbeitsloser im
Aber
Parlament.
Moment, das ist ja kein reiner politischer Vorbehalt, sondern es ist ja auch ein juristisch valider Einwand.
Genau.
Nämlich, wo befinden wir uns jetzt gerade in der Grundrechtsprüfung?
Wir befinden uns beim Artikel 38 Grundgesetz, der eben sagt, in freier, gleicher und allgemeiner Wahl. Und der garantiert, und da ist eben schon mal genau die Frage, ne, die Befürworter dieses Gesetzes argumentieren mit Artikel 3 Absatz 2 Satz 2, der eben sagt, erstens keine Diskriminierung wegen des Geschlechts und das ist eben noch ein bisschen der Unterschied gegenüber anderen Merkmalen, wegen denen auch nicht diskriminiert werden darf, ein Auftrag an den Staat zur aktiven Förderung von Gleichberechtigung.
Und es ist deswegen hochinteressant, weil es das einzige Grundrecht ist, das so etwas hat, also tatsächlich auch einen Gestaltungsauftrag an den Gesetzgeber zum einen und der auch ganz erstaunlich lange schon im Grundgesetz drin ist.
Ja, und was aber natürlich trotzdem nur heißt, dass der Staat auf Gleichberechtigung im Sinne von Chancengleichheit und nicht notwendigerweise auf Ergebnisgleichheit hinwirken muss. Also das wäre ja absurd. Ich meine, in 1000 Bereichen sind entweder Männer oder Frauen überrepräsentiert. Natürlich heißt der Artikel 3 Absatz 2 jetzt nicht, dass in jedem Berufsfeld und überhaupt in jedem irgendwie definierbaren sozialen Merkmal eine 50-50-Verteilung herrschen müsste und der Staat darauf hinwirken muss. Deshalb halte ich es auch für höchst fragwürdig, den hier zur Anwendung zu bringen. Zumal es, also erstmal gibt es schon viele Juristen, die sagen, weil im sozusagen der 38, Artikel 38 ist die speziellere Norm, da hat der 3 Absatz 2 Satz 2 schon gar keinen Anwendungsbereich. Dann natürlich Eingriff in die Freiheit und Gleichheit der Wahl, in die freie Organisation, also in die Organisationshoheit der Parteien, auch eben in die Programmhoheit der Parteien, denn das ist ja ganz lustig, ne? Wenn ich quasi eine reine Männerpartei bin, wenn ich also der größte Offender bin, also derjenige, der dieses Problem am stärksten kanalisiert, dann darf ich das. Aber wenn ich eine Partei bin, die sagt, nein, ich bin keine reine Männerpartei, aber ich trete unter anderem einer meiner Schwerpunkte ist vielleicht Männerpolitik, ja, dann muss ich aber eine paritätische Liste aufstellen. Warum sollte das so sein? Warum werde ich dafür abgestraft, dass ich noch andere Themenschwerpunkte setze und dass ich mich auch für Frauen öffne? Also schon auf der Ebene wirkt es irgendwie widersinnig. Ne? Das haben wir auch angesprochen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass irgendwie in der AfD so viele Männer sind und bei den Grünen vergleichsweise mehr Frauen.
Und dann kann sich der Wähler, die Wählerin, die darauf Wert legt, eben für diese Parteien entscheiden, also für die jeweilige Partei entscheiden. Sag nochmal, du hattest ein Interview mit der Autorin des Gesetzes, kann man das so sagen, in FAZ-Einspruch, also unserem Online-Magazin.
Ja, also das ist Frau Professor Silke Laskowski, Die hat den Ursprungsentwurf des Paritätsgesetzes entfertigt, das in Brandenburg in Kraft getreten ist. Es gab dann im Gesetzgebungsverfahren noch ein paar Änderungen, für die sie nicht verantwortlich zeichnet. Sie setzt sich sehr viel für dieses Thema ein, auch in anderen Bundesländern, auch natürlich auf Bundesebene und ist eben eine große Vordenkerin, Fürsprecherin für die Schaffung von Paritätsgesetzen. Ich war einfach der Meinung, also wirklich, ich kann mich, glaube ich, an kaum ein Unterfangen erinnern, das mir so on its face absurd und verfassungswidrig vorkommt, dass trotzdem so viel Zuspruch findet bei vielen Leuten, muss man ja sagen. Es ist ja schließlich irgendwie auch mit einer politischen Mehrheit jetzt verabschiedet worden. Und ich wollte einfach mal wissen, also sozusagen, wenn irgendjemand inhaltlich überzeugende Argumente hat dafür, dann müsste sie die ja beispielsweise haben, ja. Und es ist ehrlich gesagt mehr ein Streitgespräch als ein Interview geworden oder vielleicht so eine Zwischenform von beiden.
Später dann zum Streitgespräch.
Ja, ja. Also ihr findet das jedenfalls, ratet mal wo.
Ja, bei FAZ Einspruch,
genau.
Also unserem Online-Magazin für Juristen,
genau.
Das heute mit einer sehr umfangreichen Ausgabe erscheint. Aber es ist in der Tat sehr lesenswert, ne, weil es einfach, also jetzt schon auch, sie kann schon auch ihre Argumente machen. Und das Interessante ist ja eben einfach, dass es natürlich einen starken Willen gibt. Ich habe auch viele Kolleginnen gesprochen, die da durchaus große Sympathien für haben. Aber es ist in der Tat irrsinnig schwierig, das verfassungsfest hinzubekommen.
Ja, ne? Ich würde sagen, unmöglich.
Man muss dazu sagen, also es gibt ein umfassendes Gutachten, was erstellt wurde, ich glaube, auch für den Landtag selbst.
Ja, vom wissenschaftlichen Dienst.
Richtig, also auch das, was es auf Bundesebene gibt, gibt es eben auch auf Landesebene. Die haben dann quasi ihre Hausjuristen, die sie eben betreuen können mit der Begutachtung von juristischen Fragen. Und die haben sich eben damit mal auseinandergesetzt, kamen zum Ergebnis, das ist verfassungswidrig. Ne?
Richtig.
Und der Landtag hat es trotzdem gemacht, gab übrigens aber auch einen ganz interessanten Artikel von dem geschätzten Christian Rath auf Taz, der eben gesagt hat, den möglichen Klagen kann man gelassen entgegensehen, denn anders als du sieht er eben den Artikel 3 Absatz 2 den Auftrag an den Gesetzgeber als durchaus valide hier in diesem Zusammenhang.
Dann abschließend vielleicht noch der Hinweis, dass kurioserweise gerade in Brandenburg die Frauenquote im Landesparlament schon heute im Vergleich ausgesprochen hoch ist, deutlich über 40%. Da kann man jetzt natürlich auch wieder zweierlei zu sagen. Entweder kann man sagen, das Gesetz ist dort sozusagen obendrein noch unnötig, oder man kann natürlich auch sagen, nein, es brauchte erst ein Parlament, in dem Frauen eben schon eine größere Machtposition haben, um dann endlich mal dieses dringend benötigte Gesetz verabschieden zu können. Ja, das sind natürlich die zwei Lesarten, die sich irgendwie anbieten. Fand ich aber jedenfalls ein ganz kurioses Faktum in diesem ganzen Zusammenhang. Ansonsten, was die inhaltliche Dimension angeht, wie gesagt, verweisen wir zum einen auf den Text auf Einspruch. Übrigens natürlich auch an dieser Stelle wieder der Hinweis, faz.net/Einspruch testen, wo ihr das Ganze 4 Wochen lang kostenlos im Probeabo bestellen könnt. Und wie gesagt, auf Folge 50, wo wir darüber schon mal ausführlich gesprochen haben. Und ich würde sagen, das soll es dann auch erstmal gewesen sein zu diesem Thema, oder?
Richtig.
Gut.
Ich würde vielleicht dazu noch anmerken, es kommt übrigens auch noch im Interview ganz schön raus. Ich finde ja, das hatten wir damals auch besprochen, dass die Direktmandate ja das größere Problem sind, übrigens nicht nur für Frauen, sondern so wie die zustande kommen in Deutschland, finde ich es ganz schwierig. Aber das wird hiervon nicht betroffen.
Adressiert,
genau. Dann sind wir jetzt bei einem viel ernsteren Thema, nämlich dem Love Parade-Unglück, das sich im Jahr 2010 ereignet hat in Duisburg und das schon seit über einem Jahr jetzt strafrechtlich aufgearbeitet wird, nämlich vom Landgericht Duisburg. Und das hatten wir ja auch schon in früheren Sendungen mal erwähnt. Da hat es jetzt tatsächlich einen gewissen Durchbruch gegeben. Also das Landgericht hatte vor 2 Wochen ein Zwischenresümee gezogen und hatte gesagt, an diesem Punkt haben wir jetzt schon extrem viel aufgearbeitet des Unglücks, zu den Gründen, zu der Schuld einiges herausgefunden. Und jetzt im Lichte dessen, was noch sich auf unseren Tischen türmt, sind sie zum Ergebnis gekommen, dass sie das Verfahren einstellen wollen gegen alle 10 Beschuldigte, die da auf der Anklagebank sitzen. Zur Rekapitulation, es sitzen ja 10 Angeklagte auf der Anklagebank. Es sind einige Mitarbeiter aus dem Bauamt in Duisburg, die eben im Vorfeld mit der Organisation betraut waren, mit der Genehmigung der gesamten Riesenveranstaltung. Und es sind Mitarbeiter von Lopavent, das ist eben die Veranstaltungsorganisation, der Veranstalter, der die Love Parade vorher über Jahre hinweg schon eigentlich ordentlich über die Bühne gebracht hat, mit einigen Abstrichen, aber jedenfalls war es immer ein aufregendes Event, ein großes Event, das viele Leute angezogen hat und das immer ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. So, und im Jahr 2010 war das komplett anders. Es kam zu einer Massenpanik am frühen Nachmittag gegen 16 Uhr, die so fürchterlich ausgegangen sind, dass Menschen zu Boden gekommen sind, die wurden niedergetrampelt, einige sind erstickt. Also es sind insgesamt 21 Tote zu beklagen gewesen und 650 zum Teil schwer verletzte und noch heute traumatisierte Personen. Ja, also um dieses Unglück geht es. Und seit diesem Tag, das war der 24. Juli 2010, bemüht man sich um Aufklärung, bemüht man sich darum herauszufinden, was denn jetzt nun alles schiefgegangen ist. Und das war schon ein ziemlich unrühmlicher Weg dahin. Also es wurde Anklage erhoben 2014 von der Staatsanwaltschaft. Also es hat schon eine geraume Zeit gedauert, bis die Staatsanwaltschaft da zu einer Anklage finden konnte, weil wahnsinnig viele Beweise zusammengesucht werden mussten. Und es sehr, sehr viele Personen auch beteiligt waren an der ganzen Planung und der Durchführung der Veranstaltung. Dann gab es ein Zwischenverfahren, wo dann das Verfahren eingestellt wurde, wo also gar nicht festgestellt wurde, das ist nicht zu leisten. Also dieses Strafverfahren war eigentlich schon begraben. Dann,
also es wurde nicht zur Anklage, nicht zum Hauptverfahren zugelassen.
Richtig, ne? Genau.
Das ist dieses Zwischenverfahren, das spielt in der Praxis selten eine Rolle. Normalerweise meistens wird das durchgewunken, wenn die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt?
Also spielt natürlich eine
erhebt.
Große Rolle, aber normalerweise kommt es zum Ergebnis, dass es, dass die Anklage zugelassen
genau,
wird.
Genau, also
ne?
Normalerweise erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage, Richter schaut sich das an, sagt, naja gut, okay, wenn die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, dass das hier für eine Anklage reicht, dann soll das mal so sein und alles weitere klären wir im Hauptverfahren. Aber nicht immer und hier eben nicht. Da spielte also das Zwischenverfahren eine große Rolle und der Richter hat zunächst mal gesagt, nee, das langt irgendwie gar nicht erst für ein Hauptverfahren. Aber das ist ja bekanntlich nicht das Ende vom Lied, sondern...
Genau, sondern da ist dann das OLG eingeschritten und hat gesagt, das geht so nicht und hat dann hat dafür gesorgt, dass das neu verhandelt wird. Es ist eben, oder überhaupt verhandelt wird, ne? Es ist seit 2017 läuft dieses Verfahren. Wir haben schon knapp 100 Verhandlungstage hier gesehen, die alle unter einem riesigen Aufwand stattgefunden haben. Es musste eigens das Kongresszentrum der Stadt Düsseldorf angemietet werden, weil es eben so viele Nebenkläger gibt, auch so viel Presse und so viel Interessierte, dass man einen riesigen Saal vorhalten muss. Und da finden eben die Verhandlungen statt. Es sind schon knapp 60 Zeugen gehört worden und das hat eben jetzt insbesondere wurde auch ein Gutachten erstellt, 3800 Seiten von einem Sachverständigen Professor Gerlach, der schon sehr deutlich gemacht hat, wo die Probleme lagen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass der Vorsitzende Richter und die ganze Kammer zu dem Ergebnis kam, wir sind hier an einem Punkt, wo wir schon gut aufgeklärt haben, wo wir davon ausgehen können, dass die Angeklagten höchstwahrscheinlich nach dem derzeitigen Stand verurteilt werden. Also das ist eben eine Prognose, die jetzt angestellt wird auf den derzeitig vorliegenden Fakten. Das heißt, eine Verurteilung ist wahrscheinlich, aber es hat sich herausgestellt, dass die Schuld der Angeklagten entweder gering ist oder jedenfalls nur mittelschwer, sodass wir jetzt an diesem Punkt das Verfahren einstellen können, auch mit Blick auf die Tatsache, dass wir nur noch knapp anderthalb Jahre haben für das Verfahren und sich gleichzeitig, um tatsächlich zu einer handfesten Verurteilung zu kommen, noch wahnsinnig viele Zeugen hören müssten. Also im Gutachten, das eben der Professor Gerlach vorgelegt hat, sind tatsächlich 575 Zeugen noch genannt. Und es hieß jetzt immer, dass ein Großteil dieser Zeugen wahrscheinlich geladen werden müssten. Dazu müsste man auch noch Nebenklägern das Wort erteilen, Nebenkläger befragen, sie nach ihren Eindrücken befragen, beziehungsweise auch nach den Traumata, die sie im Nachgang erlitten haben. Dazu sind dann auch psychologische Gutachten notwendig. Also all das ist einfach so eine Mammutaufgabe, dass das Landgericht gesagt hat, es wäre sinnvoller für alle Beteiligten, dass wir hier einen Cut machen, dass wir eine Einstellung des Verfahrens vorantreiben, und zwar nach Paragraph 153 beziehungsweise 153a StPO.
Da muss man vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir zur Einstellung kommen, einhaken, sagen, das ist vielleicht etwas kontraintuitiv, aber die Verjährung wird nicht gehemmt durch Erhebung der Anklage, sondern erst, wenn ein erstinstanzliches Urteil vorliegt, richtig? Ne? Und das genau. Ist hier eben genau das Problem, weil dieses ganze Vorgeplänkel mit dem Zwischenverfahren der Anklage, die dann erst nicht zugelassen wurde, dann doch, und nun eben mit diesem absoluten Mammutverfahren, das sich ja auch sehr in die Länge zieht, eben so lange gedauert hat, dass wir uns diesen 10 Jahren inzwischen bedrohlich nähern. Das haben wir auch damals bei einer der ersten Folgen des Podcasts schon ein bisschen so vorhergesagt, dass es darauf hinauslaufen könnte. Und ja, gut, jetzt hast du gesagt, dieser Vorschlag des Gerichts hast du als Durchbruch bezeichnet, kann man so sehen. Es gibt natürlich auch andere Stimmen, die sagen, das ist eher eine Kapitulation als ein Durchbruch. Denn natürlich gerade die Betroffenen, aber auch viele anderen wollen natürlich, dass das alles mit einem Urteil endet. Teilweise interessanterweise auch die Angeklagten selbst, die natürlich mit gegenteiliger Intention, die sagen natürlich, wir wollen, dass es mit einem Urteil endet, und zwar mit einem Freispruch. Aber ja, wie funktioniert das jetzt mit dem 153 und dem 153a?
Genau, also wir haben da eben zwei Möglichkeiten. Bei 153 geht es eben um das Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit. Eben da gibt es zwei Dinge, die festgestellt werden. Einerseits muss die Schuld des Täters als gering anzusehen sein. Das ist hier bei 7 Angeklagten der Fall. Und es darf kein öffentliches Interesse an der Verfolgung bestehen. Das ist natürlich extrem umstritten, kommen wir auch gleich nochmal zu. Jedenfalls kann ich schon mal sagen, dass was damit nicht gemeint ist, ist das reine Interesse der Öffentlichkeit überhaupt an dem Strafverfahren, und dass man einfach nur hier erfährt.
Das spannend findet.
Ja, das ja. Spannend findet und aufregend findet. Darum geht es eben nicht. 153a ist eben das Absehen von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen. Also da ist die Schuld etwas höher. Aber da kann das öffentliche Interesse beseitigt werden, wenn eben Auflagen gezahlt werden. Hier geht es eben um, also Auflagen gemacht werden. Hier geht es um die Zahlung von 10.000 Euro. Ja. Und das trifft eben 3 Mitarbeiter des Veranstalters von Nopavent, und die haben sich eben genau gegen diese Einstellung nach 153a gewehrt, weil sie gesagt haben, sie wollen rehabilitiert werden. Sie wollen einen Freispruch am Ende des Verfahrens. Ob wir da hinkommen, ist eben fraglich, denn viel deutet eben darauf hin, dass das sehr, sehr schwierig wird. Kommen wir jetzt kurz mal zu den Gründen, warum es hier um eine geringe Schuld geht. Da gibt es einerseits jetzt hier ein ganzes Potpourri an Gründen, die gefunden wurden, warum es einfach so schief lief. Also da war natürlich im Vorfeld der Planung einiges im Argen. Ja. Also es wurde der falsche Veranstaltungsort ausgewählt. Der war schlicht nicht geeignet, um solche Masse von Leuten zu fassen. Dann gab es eben eine fehlerhafte Planung. Die Vereinzelungsanlagen waren zu unterdimensioniert. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das Bild nicht vor Augen hat. Deswegen wollen wir es hier gar nicht so sehr vertiefen. Also das waren Fehler eben im Vorfeld. Aber dieses Gutachten ist eben auch zum Ergebnis gekommen. Es hat tatsächlich an dem Tag der Veranstaltung hätte es noch die Möglichkeit gegeben, das zu verhindern. Also es war jetzt gar nicht zwingend, dass es zu diesem Unglück kam, sondern es waren außerdem noch am Veranstaltungstag selber eine Aneinanderkettung von wirklich unglücklichen Umständen. Die Kommunikation hat nicht geklappt. Dann wurden Anweisungen gegeben, die eigentlich konträr waren zu dem, was man vorher besprochen und auch durchgeübt hatte letztendlich.
Auch ja. Die Polizei wurde dann ja kritisiert.
Genau, ne? Die Polizei wurde kritisiert. Also sie hat eine dritte Polizeikette eröffnet, die zu weiteren Druck geführt hat. Das ist beschreibt eben das Gericht auch ziemlich ausführlich, dass es dann zu einer Wellenbewegung gekommen ist. Die Menschen standen so gedrängt, dass die im Grunde genommen jeder Stoß da so weitergereicht wurde und zu so einer Wellenbewegung geführt hat, die dann zuerst dazu führte, dass einige Leute in die Schräglage kamen und dann tatsächlich gefallen sind und dann wurden sie niedergetrampelt. Also das ist ein großes Feld von Fehlern und da ist dann jeder Einzelne nur ein ganz kleines Rad im Getriebe letztendlich.
Ja.
Ne?
Ja, die Verantwortung diffundiert eben so ein bisschen dadurch, dass so viele Personen beteiligt sind. Natürlich hat es keiner gewollt, ne? Das muss man auch mal sagen. Einstellung kommt nur bei Vergehen in Betracht, nicht bei Verbrechen.
Genau.
Aber
hier geht
auch
es
die
eben
fahrlässige
um eine fahrlässige Tötung
genau. Ist eben tatsächlich ein Vergehen, ne? Obwohl da Menschen zu Tode gekommen sind. Weil, naja, ist ja klar, warum, weil es eben keiner so gewollt hat. Also alle Angeklagten fühlen sich sicherlich auch so schon ausgesprochen schlecht. Deshalb ist es nur ein Vergehen und deshalb ist die Anstellung überhaupt zunächst mal denkbar. Trotzdem, es gibt hier zum einen diese drei, die eben bei denen die Schuld angeblich mittelschwer sein soll, deshalb Auflagen gegen sie, eben Zahlung von 10.000 Euro vorgeschlagen wurden vom Gericht, die wollen es nicht. Die, klar, die können natürlich auch sagen, ja, wir spielen im Notfall auf Zeit, denn wenn das Verfahren sowieso nicht rechtzeitig zu Ende geführt werden kann, dann kriegen wir zwar auch keinen Freispruch in dem Sinne, aber jedenfalls sind wir dann auch unschuldig und haben nichts zahlen müssen.
Genau, die 10.000 Euro werden sie dann natürlich los. Aber ja. Es sind dann natürlich nochmal anderthalb Jahre wirklich erschwerte Bedingungen. Ne? Ja. Also dieses Verfahren ist wirklich ein Unglück für nochmal ein weiteres Unglück für viele Beteiligten. Das ist natürlich auch ganz, ganz schrecklich, das immer wieder quasi besprechen und durchleben zu müssen, aber für die Nebenkläger auch wichtig, ne? Das muss man sagen. Also es gab jetzt ein paar Nebenkläger, die sich auch damit einverstanden erklärt haben, aber es gab auch vehementen Widerspruch. Also die Eltern des 21 Jahre alten Eike, der damals eben ums Leben gekommen ist, die halten diese Schlussfolgerung über die Schuldsprüche schlicht für zu früh. Ja? Also die haben sagen jetzt einfach, wir haben 58 Alpha-Zeugen gehört, ja, und letztendlich wurde niemand aus dem Ordnungsamt, von dem Bauordnungsamt gehört. Also man weiß gar nicht genau, wie jetzt die Tätigkeiten der einzelnen Angeklagten überhaupt zu bewerten sind. Dann hat ganz klar übrigens einer der Nebenkläger, der eben auch, also der Vater des 21 Jahre alten Eike ist eben auch in diesem Bereich tätig, hat schon viele große Events Häuser gebaut sozusagen und kennt sich da aus und hat deswegen auch einen professionellen Blick, wie er eben sagt, und er fürchtet eben, dass durch diese schnelle Einstellung eben es zu einem strafrechtlichen Freibrief für die Eventbranche und die Genehmigungsbehörden käme, ja. Also er möchte einfach, dass das Ganze minutiös aufgeklärt wird, auch um das in Zukunft zu verhindern, was jetzt bei ähnlichen Großveranstaltungen vielleicht für Unglücke passieren könnten oder für Fehler passieren könnten, darum geht's. Ne?
Ja, da muss man sagen, ne, die Staatsanwaltschaft muss der Einstellung zustimmen, die Angeklagten müssen der Einstellung zustimmen, das Gericht muss der Einstellung zustimmen, nicht zustimmen müssen die Nebenkläger. Die können natürlich halt Anträge einbringen und ihre Meinung äußern, aber deren Zustimmung ist nicht erforderlich, damit es eingestellt werden kann. Gleichwohl gehen die natürlich auf die Barrikaden, jedenfalls teilweise. Wir haben hier auch, finde ich, eine ganz interessante Stellungnahme von Henning Ernst Müller. Das ist ebenfalls ein Strafrechtsprofessor. Übrigens auch auf Twitter sehr aktiv, noch zugeschickt bekommen. Der äußert sich da heute auch öffentlich zu. Und er sagt, und also zum einen sagt er, dass dieses Gutachten von dem Dr. Gerlach, das du gerade angesprochen hast, bisher in der Hauptverhandlung nicht erörtert wurde und vermutlich nur dem Gericht, aber nicht den Schöffen bekannt sei, weil die normalerweise keine Akteneinsicht bekommen. Das sei schon mal in formeller Hinsicht so nicht in Ordnung. Und in materieller Hinsicht schreibt er, Der gerichtliche Vorschlag beruht neben anderen Erwägungen, wie etwa der Dauer des Verfahrens, darauf, dass hier ein multikausales Geschehen vorliege und die Schuld der Angeklagten sich auch dadurch verringere, dass andere Personen ebenfalls fahrlässig Ursachen gesetzt hätten. Mhm. Es ist jedoch eine Fehlvorstellung, dass im Strafrecht die Schuld an einem Geschehen quasi aufgeteilt wird, wenn mehrere beteiligt sind. Vielmehr haftet im Strafrecht jede Person für ihre eigene individuelle Fahrlässigkeit nach deren Vorwerfbarkeit und dies unabhängig davon, wer und wie viele andere für ein Tatgeschehen verantwortlich sind. Also dieses, der sagt halt, da macht man sich zu leicht, wenn man quasi sagt, nö, das diffundiert so ein bisschen irgendwie in der Menge weg, ja, sondern man muss eben schon klar gucken, ist es zurechenbar, hat das wirklich dazu geführt, wie schwer wiegt das? Okay, klar, natürlich, möglicherweise wiegt es weniger schwer eben, aber das sozusagen könnte nicht dazu führen, dass man dann einfach das einstellt.
Umgekehrt, genau, könnte man sagen, je mehr daran beteiligt sind, umso fahrlässiger kann man sich verhalten, ne? Desto kleiner ist das Rad, das man selber dreht.
Ja, und dass ein Geschehen eben mehrere Urheber hätte, sei ja doch also gerade bei so Großveranstaltungen und so absolut die Regel. Das sei ja quasi immer so. Das sei jetzt auch irgendwie nichts Besonderes in diesem Fall. Würde es eben nicht irgendwie legitimieren, dass man hier von Strafe absieht. Und es sei ja auch nichts total Unvorhersehbares eingetreten, wie eine Naturkatastrophe oder so, was hier die Zurechnung durchbreche, sondern es hätten sich doch letztlich genau die Gefahren verwirklicht, die eben durch die defizitäre Planung, mögen daran auch etliche Stellen beteiligt gewesen sein, entstanden sind. Das sind so im Wesentlichen seine Argumente und das wollten wir mal auch für die Perspektive der Nebenkläger hier vortragen.
Genau, also klar ist jedenfalls, dass das jetzt für die 7 eingestellt wird, wahrscheinlich sogar schon heute. Mhm. Für die anderen 3 wird es eben weitergehen, aber...
Wenn sie sich nicht doch noch bereit finden, könnte man sich ja auch denken.
Meinst du?
Ich weiß nicht, also normalerweise rät dir natürlich irgendwie dein Anwalt im Strafverfahren, wenn du eine Einstellung angeboten bekommst, nimm sie. Und jetzt sich nochmal 1,5 Jahre dem auch auszusetzen und so, hat man, glaube ich, auch nicht so viel Lust. Andererseits kann es natürlich, nicht verurteilt, aber trotzdem haftet dem natürlich ein gewisser Makel an, wenn du halt die Einstellung nach 153a nimmst. Es wird halt so als halbes Schuldeingeständnis öffentlich gelesen werden, auch wenn es das juristisch nicht ist. Das mag natürlich eine Rolle dabei spielen, dass sie das nicht wollen. Hm. Aber gut, das ist der Stand in Sachen Love Parade.
Ja, also letztendlich, ich meine, das ist schon ein nachvollziehbarer Schritt. Also übrigens, Thomas Fischer hat eben bei der Veranstaltung, von der ich am Montag sprach, eben auch das durchaus auch gerechtfertigt und gesagt, das ist schon total nachvollziehbar. Und das hat er übrigens auch in seiner Kolumne auf Spiegel Online so gesehen. Auf der anderen Seite ist es, ja, also kann ich schon auch die Argumente der Nebenkläger zumindest nachvollziehen, dass das natürlich der jetzige Stand auch durchaus unbefriedigend ist. Aber ob das jemals zu einer gänzlichen Klärung kommen wird, ist ohnehin zweifelhaft. Also wirklich ein großes Unglück in jeglicher Hinsicht. Was soll man mehr dazu sagen? Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem nüchternen Thema.
Weiß Gott.
Es geht hier auf und ab. Die Grundsteuer. Die Grundsteuer ist aber auch, so kompliziert oder nüchtern sie auch daherkommt, ein sehr wichtiges, eine sehr wichtige Sache für alle, für Hauseigentümer genauso wie für Mieter, denn die müssen das letztendlich zahlen. Das ist in der Betriebskostenverordnung übrigens so festgelegt, dass es möglich ist, dass Vermieter eben die Grundsteuer überwälzen können auf ihre Mieter und das findet auch statt. Ich glaube, so immer, man sagt so durchschnittlich 19 Cent pro Quadratmeter. Das ist so die Belastung. So. Und das ist, so titelte es die Bild, die ungerechteste Steuer in Deutschland. Ja.
Das weiß ich jetzt nicht.
Höchstrichterlich festgestellt. Vor einem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt, die Grundsteuer, so wie sie jetzt erhoben wird, ist ungerecht.
Ja, weil ist verfassungswidrig. Haben wir auch drüber gesprochen hier im Podcast.
Haben wir auch drüber gesprochen. Und deswegen ist jetzt alles aufgeregt. Die Finanzminister, die Länder, die Kommunen müssen jetzt eine neue Regelung finden. Die Uhr tickt. Bis Ende 2019 müssen sie sich geeinigt haben, also nur noch bis Ende dieses Jahres. Da muss das Gesetz umgesetzt sein. Und dann haben sie nochmal 4 Jahre, um das tatsächlich verwaltungstechnisch umzusetzen. Denn das wird ein riesige Herkulesaufgabe. Das ist schon mal ziemlich sicher, denn es müssen 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Vielleicht nochmal zur Ausgangslage. Was ist jetzt hier eigentlich so ungerecht? Die Grundsteuer wird schon, glaube ich, seit den 50er Jahren recht trivial erhoben. Nämlich es gibt eigentlich nur einen Einheitswert, der irgendwann mal eben festgestellt wurde in den 50er Jahren und der sich quasi fortschreibt und der bei der Berechnung der Grundsteuer eben eine Rolle spielte, und zwar egal, wie sich das jeweilige Gebiet, die Lage, die Region entwickelt hat. Ja. Also das heißt, wir hatten Bereiche da in Kreuzberg zum Beispiel, die sehr nah an der Mauer waren, an der späteren Mauer an der Grenze zu Ostberlin, die damals natürlich nicht viel wert waren. Ja. Und die jetzt natürlich aber einen Haufen wert zugelegt haben und deswegen eigentlich ganz anders besteuert werden müssten, war aber eben einfach nicht so. Denn der Einheitswert wurde einmal festgelegt, sollte eigentlich alle 6 Jahre neu festgestellt werden, aber das war einfach allen Beteiligten zu kompliziert und deswegen hat man es nicht gemacht. So.
Ja, und jetzt war die große Debatte, nachdem man es ja jetzt machen muss, wie macht man es? Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Verfahren mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen. Was ist jetzt das Modell, auf das man sich letztlich geeinigt hat? Ich meine,
genau. Am Freitag haben eben Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Länder sich auf folgendes Modell geeinigt. Also es soll einmal das Alter des Gebäudes eine Rolle spielen, dann der regionale Bodenrichtwert, ja, also das ist eben quasi der Wert der Fläche, und es soll noch die durchschnittlichen Netto-Kaltmieten in dem jeweiligen Gebiet eine Rolle spielen, und da werden jetzt Daten herangezogen vom Mikrozensus, den das Statistische Bundesamt erhebt, ja, und die natürlich auch nur Stichproben sind, das ist natürlich keinesfalls flächendeckend. Stichproben, die sollen eben da einfließen. Dann kommt noch eine Steuermesszahl hinzu, ja. Die soll übrigens erheblich gesenkt werden. Und dann kann die jeweilige Kommune das anpassen mit einem gewissen Hebesatz. Ja,
da muss man dazu, den gab es bisher auch schon.
Den gab es auch, Steuermesszahl und Hebesatz gab es bisher.
Genau, aber mit diesem Hebesatz kann die Gemeinde, die Kommune quasi ihr Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer senken oder steigern, aber sie kann keine punktuellen Anpassungen vornehmen. Also Sie kann jetzt nicht sagen, dieses Gebäude wird höher besteuert oder dieser Stadtteil wird höher besteuert, sondern nur, damit kann sie halt nur einfach die Gesamtlast aus der Grundsteuer insgesamt heben oder senken. Aber wie die Grundsteuer dann eben einzelne Gebäude betrifft, dafür sind nur die vorherigen Faktoren, die du gerade genannt hast, Alter, Bodenrichtwert und durchschnittliche Netto-Kaltmiete in dem Gebiet von Relevanz. Ich meine, Olaf Scholz hatte ursprünglich sogar mal geplant, die tatsächliche Miete einzubeziehen. Das wäre natürlich nochmal deutlich aufwendiger in der Ermittlung gewesen und auch in der Anpassung.
Ja.
Das hat sich nicht durchsetzen können.
Hätte auch übrigens als so eine kleine Mietpreisbremse vielleicht gewirkt, aber weiß man auch nicht, ne? Also,
ja, wobei, aber nicht, wenn man das alles, wenn man die Grundsteuer auch mit umlegt, kann, dann vielleicht auch wieder nicht. Was halten wir jetzt von diesem Modell? Ist das, ne? Also die Faktoren sind ja immer sozusagen, wie gerecht ist das Ergebnis und wie auch einfach, wie groß ist der Verwaltungsaufwand? Es gibt ja Schätzungen, dass bis zu ein Drittel der Einnahmen aus der Grundsteuer allein für die Kosten der Bemessung der Grundstückswerte draufgehen.
Ja. Nur die muss man ehrlicherweise sagen, um die kommt man nicht drum herum, ne? Denn es wurde eben einfach jahrzehntelang nicht gemacht, aus natürlich guten Gründen, aber so oder so müssen die auf jeden Fall nachgeholt werden. Ich kann es ehrlich gesagt nur ganz schlecht bewerten. Ich habe jetzt mit dem stellvertretenden Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Herr Zimmermann, ein Interview geführt. Auch das ist übrigens auf FAZ-Einspruch zu finden. Die waren ganz vergnügt, ja, und sagten im Wesentlichen, das ist ein gangbarer Weg, ja, das hält den Aufwand noch in Grenzen. Wie gesagt, also aufwendig wird so oder so, aber ist es nicht so schlimm wie befürchtet. Die wollen einfach nur wie verrückt jetzt eine Einigung so schnell wie möglich, weil ansonsten, wenn das natürlich nicht fristgemäß alles passiert, dann, ich glaube, im Jahr 2020 muss eben angefangen werden, dass die Bürger die Steuererklärung mit diesen Angaben zur neuen Grundsteuer auch ausfüllen. Ja, und wenn das alles nicht passiert, dann entfällt natürlich die Steuer, und das sind 14 Milliarden für die Städte und Gemeinden, und das ist natürlich deren Haupteinnahmequelle. Das wollen die nicht. Übrigens auch noch ein kleiner Hinweis, denn das Ganze soll jetzt aufkommensneutral stattfinden. Das heißt, es wird dann tatsächlich Anpassungen in den Hebesätzen geben. Ja, also natürlich wird es jetzt zu massiven Verschiebungen kommen, weil eben Lagen jetzt besser bewertet werden als andere. Das heißt, auf dem Land wird es wahrscheinlich ein bisschen günstiger, als auf der Stadt wird es teurer. Aber insgesamt darf sich der Topf nicht wesentlich vergrößern.
So das Versprechen jedenfalls.
Ja, ne, ich meine, das ist auch die Auflage. So. Mhm. Und dann, deswegen wird es da noch viel um die Hebesätze später gehen, aber das kommt wirklich ganz zum Schluss erst. Und natürlich ist es jetzt dadurch, dass man die Nettomieten drin hat, auch wird es Erhöhungen in Zukunft geben, ja, ganz klar. Also wenn sich die Netto-Kaltmieten in einer bestimmten Region erhöhen, wird es auch eine Anpassung dann der Grundsteuer geben, und zwar natürlich anders, als bisher der Fall war. Bisher waren die relativ fix. Ne?
Und es gibt natürlich viele Dinge, die man im Detail einwenden kann. Ich habe zum Beispiel gehört, das Alter des Gebäudes fließt ja ein, und zwar natürlich dergestalt, dass je älter ein Gebäude ist, desto tendenziell niedriger die Grundsteuer ausfällt. Da gibt es dann natürlich auch wieder Leute, die sagen, ja, aber Moment mal, ein Altbau, der aber vielleicht total kernsaniert ist, hochmodern und schick und gleichzeitig noch diesen Altbau-Flair hat, der ist doch super viel wert, der müsste doch höher besteuert werden. Ja, klar, ist wahrscheinlich so, aber das liegt dann eben auch einfach ein bisschen in der Natur der Sache. Man kann einfach nicht in jedes einzelne Gebäude reingehen und quasi alles genau ermessen und am besten Gutachten zu jedem Gebäude fertigen. Es muss ein Stück weit überschlägig sein, und das führt dann eben in gewissen Grenzen zu Ungerechtigkeiten. Ich denke mal, und am Ende des Tages, wie gesagt, wenn der Aufwand so hoch ist, dass irgendwie ein Großteil der Steuer vom Aufwand ihrer Erhebung gefressen wird, dann ist das auch absurd. Ich denke mal, nee, dass das ja jetzige Modell so ganz...
Nee, es ist ja kein Großteil, und man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn das erstmal erledigt ist, sozusagen die neue Bewertung, dann ist das ja auch ein System, was tragfähig ist.
Ja.
Ne? Na gut. Also auf die werden wir so schnell nicht los, Konstantin, kann ich dir sagen.
Ja, nee, ich mache mir da auch keine Hoffnung.
Dann werden wir dieses nüchterne, Thema aber sehr wichtige los. Thema erstmal abschließen und kommen jetzt zu deinem Haar- und Barterlass, lieber Konstantin.
Ja. Also der wird so genannt, tatsächlich ist das die zentrale Dienstvorschrift A2630 aus 1. Der Bundeswehr, die übrigens formell verabschiedet wird vom Bundespräsidenten. Ich denke mal, entworfen und in der Sache irgendwie durchgekaspert wird es halt wahrscheinlich irgendwie im Verteidigungsministerium. Ich denke jetzt nicht, dass der Bundespräsident sich da persönlich hinsetzt und sich das genau überlegt.
Na, das kann man sich gut vorstellen.
Naja, also jedenfalls, was steht da drin? Da stehen verschiedene Vorschriften drin zum äußeren Erscheinungsbild der Soldatinnen und Soldaten, eben unter anderem zur Haar- und zur Barttracht, auch zu Piercings, zu Tattoos, zu allen möglichen Sachen. Die wurde schon in der Vergangenheit angegriffen vor dem Bundesverwaltungsgericht, ohne Erfolg wohlgemerkt, weil sich da ein Kläger beschwert hatte, der gesagt hat, ich darf als Mann nach diesem Haar- und Barterlass muss ich kurze Haare tragen, die dürfen den Hemdkragen nicht berühren, steht da, glaube ich, drin, wohingegen Soldatinnen auch lange Haare tragen dürfen, zumindest wenn sie die dann irgendwie irgendwie hochbinden oder so. Das hat das Bundesverwaltungsgericht aber als legitim erachtet. Dabei spielt natürlich eine Rolle, ich finde das ehrlich gesagt auch, okay, fangen wir noch eine Stufe früher an. Erstmal, warum überhaupt? Naja, aus hygienischen und aus Sicherheitsgründen.
Sicherheitsgründe, damit man die Haare nicht im Helm einklemmt.
Ja, sich nicht verfängt, nicht im Helm einklemmt, und hygienische Gründe eben, wenn man irgendwo länger im Einsatz ist und nicht dort möglicherweise im Ausland eben keine Sanitärvorrichtungen vorhanden
und
sind.
Und Frauen kriegen die Hygiene besser hin, oder was?
Nee, das natürlich nicht. Also die sind von dem Problem schon auch genauso betroffen. Aber es ist für Frauen einfach einschneidender, eine Kurzhaarfrisur tragen zu müssen. Also natürlich gibt es auch Frauen, die auch freiwillig und gerne in Kurzhaarfrisur Schnitt tragen und denen das steht, aber die meisten Frauen haben eben doch eher lange Haare und die meisten Männer eher kurze. Und diese überschlägige Betrachtung ist dann vielleicht im Einzelfall nicht ganz so schön, aber das fand das Bundesverwaltungsgericht jedenfalls 2013 in Ordnung. Das ist auch nicht der Grund, warum es den Haar- und Barterlass jetzt für unwirksam erklärt hat, sondern ein anderer. Denn die Ermächtigung, diesen Haar- und Barterlass so eben zu erlassen, die ergibt sich aus dem Soldatengesetz. Und da hieß es in Paragraph 4 Absatz 3 bisher, der Bundespräsident, wie eben gesagt, setzt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, die Dienstgradbezeichnung der Soldaten fest. Er erlässt die Bestimmungen über die Uniform der Soldaten. Er kann die Ausübung dieser Befugnisse auf andere Stellen übertragen. So. Und jetzt wurde dieser Paragraph 4 Absatz 3 des Soldatengesetzes aber 2017 neu gefasst. Man muss ja sagen, ne, schon nach der alten Fassung, Moment mal, die Bestimmungen über die Uniform, also Uniform ist ja eigentlich jetzt nicht irgendwie das, was man sich unter Haaren vorstellt oder unter Tattoos oder unter Piercings, hat man aber damals eben sehr weit interpretiert und das quasi als legitim erachtet, dass in diesem Haar- und Barterlass, der nach Paragraph 4 erlassen werden darf, auch solche Bestimmungen mit enthalten sind. Jetzt heißt das in der neuen Fassung, er erlässt die Bestimmungen über die Uniform der Soldaten und bestimmt die Kleidungsstücke, die mit der Uniform getragen werden dürfen, ohne Uniformteile zu sein. Damit ist ja quasi sozusagen diese Regelung sogar nochmal spezifiziert, ja, also nämlich nicht nur die Uniform, sondern auch Kleidungsstücke, die da mitgetragen werden dürfen, ohne Uniformteile zu sein. Und da sagt das Bundesverwaltungsgericht, okay, also aber spätestens jetzt kann man echt nicht mehr behaupten, dass dieser Paragraph 4 eine Ermächtigung enthalten würde, auch Vorschriften über Haare, Tattoos, Piercings und so weiter zu erlassen. Das war vorher schon ehrlich gesagt ein bisschen kippelige Sache, also finde ich auch schon schwierig mit dem Wortlaut zu vereinbaren. Aber jetzt ist der sogar noch geändert worden und es wird sogar noch dezidiert auf andere Kleidungsstücke eingegangen und nicht in Kenntnis natürlich dieses Haar- und Barterlasses, nicht auf das Thema Haare, dann taugt das einfach nicht mehr.
Dann haben sie alles gekippt.
Dann haben sie alles gekippt, aber interessanterweise, also haben gesagt, eigentlich unwirksam, mangels gesetzlicher Grundlage, muss, wie auch immer, bis zu einer Neufassung, weil sich nämlich aus der Reform des Paragraph 4 nicht ergab, also aus der Gesetzesbegründung nicht ergab, dass man diese Vorschriften über sonstige Sachen abschaffen wollte, hat das Bundesverfassungsgericht sich gedacht, oh, war wahrscheinlich eher so eine Art Redaktionsversehen, haben die einfach nicht gemerkt. Und weil der äußere Auftritt der Armee wichtig für ihre Funktionsfähigkeit sei, ja. Ein einheitliches Auftreten der Bundeswehr im Interesse ihrer Funktionsfähigkeit geboten ist, so heißt es.
Was sollen die Franzosen sonst von uns denken?
Genau.
Oder die britischen?
Das ist natürlich auch das große Problem der deutschen Bundeswehr. Ja, Stichwort Gottsch Fock, Tornado, wie hieß nochmal dieses Sturmgewehr, G7 und irgendwas. Also
das
wirklich
um die Ecke schießt?
Ja, das um die Ecke schießt, genau. Also wirklich, ne, ich meine, da läuft so ungefähr nichts richtig. Ich glaube, dass irgendwie ein bisschen längere Haare sind das geringste unserer Probleme. Deshalb finde ich das ehrlich gesagt fragwürdig. Man kann auch einfach mal sagen, lieber Gesetzgeber, wenn du es verpennt hast, Pech gehabt, ist unwirksam, kannst ja immer noch ein neues Gesetz erlassen und zwischenzeitlich ist es dann halt so, wie es ist. Aber das Bundesverwaltungsgericht meint, nein, dann laufen die alle rum wie die Jungs vom Suicide Squad, das geht ja gar nicht. Deshalb.
Was bitte ist der Suicide Squad?
Ach, das ist so ein Hollywood-Film mit irgendwie so Anti-Superhelden so ein bisschen und die haben halt alle so ein extrem schräges Äußeres, halt super geschminkt, tätowiert und so. Ist sehr beliebt zu Halloween auch als Verkleidung. Deshalb soll das eben trotzdem, obwohl es unwirksam ist, ein, zwei weiter angewandt werden. Soweit ich sehe, haben sie dem Gesetzgeber noch nicht mal eine Frist gesetzt. Das hätte man ja wenigstens irgendwie mal machen können.
Ja, das hätte man machen müssen, ehrlich gesagt, bei unserem Gesetzgeber, den wir natürlich sehr schätzen, aber er bummelt mitunter.
Er bummelt, ja, das ist schön gesagt.
Dann kommen wir jetzt zum Containern. Auch das ist eigentlich eine durchaus leichte Kost.
Buchstäblich.
Also damit ist gemeint, das ist übrigens jetzt auch eine Bewegung, die es schon länger gibt. Also deswegen auch diese Bezeichnung Containern. Es sind meistens Aktivisten, die die Verschwendung dieser Welt anprangern und von Lebensmitteln und die sich vergreifen an den Abfallcontainern von großen, was weiß ich, Restaurants oder eben auch
Supermärkten
vor allen Dingen, wo ja immer wieder frisches Gemüse drin landet.
Was halt ein bisschen tätschig ist. Oder genau. Sachen, die abgelaufen sind formell, aber wir wissen ja alle, dass man viele Produkte auch über das Verfallsdatum hinaus noch verzehren kann.
Aber auch übrigens nicht zu lange über das Verfallsdatum hinaus. Auch das erlebt man immer wieder. So, und die wollen einfach diese Lebensmittel nutzen und steigen deswegen ein. Also in man sieht das manchmal so in der, tatsächlich in diese Container, die abgeschlossen sind oder so, und knacken die dann auf und nehmen sich dann die Gurken raus und so. Und das ist strafbar. Also das mag jetzt auch mancher kleinlich finden, aber so ist es.
Als?
Und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten. Also einmal ist es Hausfriedensbruch, könnte es eben sein, Paragraph 123 Absatz 1 StGB, und oder eben Diebstahl, und das sind eben die Paragraphen 242 StGB und folgende, weil es kann nämlich auch ein besonders schwerer Fall des Diebstahls sein, so wie in dem aktuellen Fall aus Fürstenfeldbruck.
Aha.
Ja, den hatte das Amtsgericht dort zu verhandeln. Und zwar hatten das eben zwei Studentinnen gemacht. Ja, die sind bei Edeka tatsächlich in diesen Container da gestiegen. Ich weiß nicht, ob sie reingestiegen sind. Jedenfalls haben sie sich Sachen rausgeholt. War ein bisschen unklar, wie hoch der Wert war. Das spielt ja durchaus eine Rolle. Es wurde tatsächlich von der Polizei auf etwa 100 Euro angewandt, also angelegt. Hm. Also tatsächlich
nimmt man dann den Neuwert oder wie?
Also. Und das ist genau der Punkt. Also wahrscheinlich haben sowohl Staatsanwaltschaft als auch Polizei den Wert zugrunde genommen, den man, für den man das hätte kaufen müssen. Da hat aber das Gericht schon gesagt, ist nicht.
Ja, ist ja auch vollkommen abwegig. Ja, also,
genau. Also letztendlich ist es, man könnte auch sagen, hat so gut wie gar keinen Wert, weil es wird ja niemand kaufen.
Ja, also wenn es einen Marktwert hätte, dann würden sie es wahrscheinlich nicht wegschmeißen.
Ja. So, und der Punkt ist, also man muss dazu sagen, es gab zwei Lager in diesem Fall. Es gibt natürlich die Studentin, die ganz klar da einen Missstand anprangern wollten. Es gab die Staatsanwaltschaft, die einen anderen Missstand anprangern wollte, nämlich das Containern. Und es gab das Gericht, die gesagt haben, Kinders, jetzt habt euch doch bitte nicht so. Die wollten einfach am liebsten einstellen. Und ja, und zwar wegen Geringfügigkeit. Ne? Das ging aber nicht, weil die Staatsanwaltschaft nicht zugestimmt hat und immer gesagt hat, es gibt einfach immer noch ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung.
Also das ist doch vollkommen irre, ganz ehrlich. Ich meine, das Love Parade-Verfahren, da stimmen sie zu und hier nicht, beim Containern, beim Wegnehmen von Müll. Man muss ja vielleicht erst noch eine Stufe davor, ne, wenn ihr jetzt denkt, wieso ist das überhaupt Diebstahl? Das hat Edeka doch weggeworfen. Naja, unsere Rechtsprechung sieht es übrigens, wie ich finde, auch durchaus nicht zwangsläufigerweise so, dass man das Eigentum an Müll nicht aufgibt, sondern den dahinstellt und ich meine, der Müllabfuhr eine Aneignungsbefugnis ausspricht implizit, aber weiterhin Eigentümer des Mülls bleibt.
Genau, es gibt übrigens zwei Möglichkeiten. Es gibt nämlich natürlich die Möglichkeit, dass wenn du das in deinen Müll wirfst, dass du dann quasi das Eigentum aufgibst. Ne?
Eben. So heißt und dann wäre es ja herrenlos, wenn es keinen Eigentümer hätte. Und dann könnte man dann sagen, es ist schon deshalb kein Diebstahl, weil einfach gar kein fremdes Eigentum verletzt. Ja. Wird.
Und aber das ist allerdings anders, eine Mindermeinung, ne? Und die herrschende Meinung heißt, es bleibt eben im Eigentum. Und ehrlich gesagt, wenn man ganz kurz mal ein bisschen drüber nachdenkt, ergibt das auch einen Sinn. Es ist nämlich tatsächlich in der jeweiligen Abfallordnung auch so festgelegt, liegt daran, dass du natürlich, wenn du das Eigentum aufgibst, auch nicht mehr dafür zuständig bist und nicht mehr dafür verantwortlich bist. Und das versuchen natürlich die ganzen, das Abfallrecht zu verhindern. Denn du musst ja als jemand, der diesen Müll auf die Straße stellt, sich auch dafür verantwortlich zeigen, dass der auch weggeräumt wird. Ne?
Das könnte man meines Erachtens anders in den Griff bekommen. Man könnte ja den Akt der Dereliktion, wie es technisch heißt, also der Eigentumsaufgabe, eben an irgendwelche Bedingungen knöpfen. Beispielsweise, dass es eben nur zulässig ist, wenn das ordentlich in der Mülltonne ist, die eben irgendwie registriert ist oder so. Also ich fand diese herrschende Meinung schon immer nicht so ganz überzeugend. Aber im Wesentlichen wäre es ja auch in den meisten Fällen auch völlig egal. Nobody cares, ob das jetzt irgendwie als herrenlos angesehen wird oder nicht. Relevant wird es eben gerade genau in diesem Fall beim Containern.
Ja.
Das ist doch nun wirklich ich, also victimless crime, wenn ich jemals eins gesehen habe, Verbrechen ohne Opfer. Ich weiß, also den Supermärkten kann es wirklich egal sein, finde ich. Und
der arme Supermarkt-Eigentümer hat übrigens dann auch einen Shitstorm über sich ergehen lassen müssen. Dafür hatten sich die Studentinnen durchaus auch entschuldigt, obwohl sie ja nun bedingt nur was dafür können, eigentlich gar nicht. Ne? Aber offensichtlich, ja.
Ja, also irre, dass, ne, dass die Staatsanwaltschaft da nicht zustimmt. Da haben die nichts zu tun oder wie?
Naja, also sie wollten offensichtlich ein Exempel statuieren. Ne? So, aber was ist draus geworden? Das Interessante ist, also das Strafgesetzbuch hat auch immer wirklich tolle Möglichkeiten parat. Ja, also das Gericht konnte da nicht anders, musste also tatsächlich zu einem Urteil kommen. Und was haben sie gemacht? Also sie haben eine Verwarnung nach Paragraph 59 StGB ausgesprochen, ja. Und zwar ist es eben eine Verwarnung mit Strafvorbehalt. Ja?
Das ist quasi nochmal eine Stufe unter Bewährung.
Ja, also es wird halt genauer, ist richtig. Also, sondern sie haben jetzt eine zweijährige Bewährungszeit, so, und in dieser Zeit müssen sie sich quasi vom Containern fernhalten. So, und wenn das nicht eben der Fall ist, haben sie eine Geldstrafe in Höhe von 15 Tagessätzen à 15 Euro zu befürchten. Und hinzu kommt eine Bewährungsauflage von 8 Stunden sozialer Arbeit bei der Tafel, was auch lustig ist, weil das war ja hier nicht das Problem, ja, dass sie das der Tafel gegessen
haben. Gegenteil,
sondern im Gegenteil, ja. Sie wollten eigentlich dafür plädieren, dass das irgendwie alles ein bisschen sinnvoller genutzt wird. So, und jetzt gibt es eben im Nachgang so eine kleine Diskussion, die vielleicht auch ganz schön ist, ob es vielleicht, oder die interessant ist, sagen wir mal so, ob jetzt vielleicht auch, wie es in anderen Ländern der Fall ist, die Supermärkte verpflichtet werden müssen oder können, das eben abzugeben, das sinnvoll zu verwerten, zum Beispiel bei Tafeln.
Ja, oder zumindest das wäre doch mal, auch wenn das jetzt nicht das Riesending ist, aber das wäre doch mal ein rechtspolitisches Projekt, verstehe ich nicht, warum das nicht mal eine Partei aufgreift. Einfach eine Bestimmung in den Diebstahlsparagraf einzufügen, die sagt, die halt explizit klarstellt, dass das Container nicht strafbar ist, fertig. Also warum nicht? Ich meine, anders natürlich von mir aus nochmal, wenn diese Container jetzt irgendwo auf dem Betriebshof stehen und man da irgendwie erst, weil du eben auch sagtest, Hausfriedensbruch vielleicht noch irgendwie einsteigt oder so, okay, dann sind nochmal andere Interessen tangiert. Aber die reine Wegnahme von Müll, sorry, da sehe ich wirklich nicht das geringste Strafverfolgungsinteresse. Das fände ich mal ein sinnvolles Projekt.
Ja. Und da kann ich einfach nur den Amtsgerichtssprecher Herrn Schütte zitieren, über LTO übrigens. Die hatten auch noch einen sehr ausführlichen Artikel darüber, der sich lohnt. Da wurde er zitiert mit den Worten, man sorgt sich da auch ein kleines bisschen um den Ruf der Justiz.
Ja, das kann man vielleicht so sagen.
So, jetzt haben wir noch zwei kleinere Sachen. Ne? Also den Rechtspakt.
Das Pakt für den Rechtsstaat.
Entschuldigung, genau. Rechtspakt wollte ich das kurz formulieren.
Also eigentlich ja gar keine so kleine Sache. Ne? Da haben wir ja schon verschiedentlich drüber gesprochen. Das hier ist jetzt so ein bisschen die Vollzugsmeldung. Es sollen 2000 Stellen für Richter und Staatsanwälte geschaffen werden. Das hatte die Große Koalition im Koalitionsvertrag auch so vereinbart. Das war natürlich so ein bisschen in die hohle Hand versprochen, denn bezahlen müssen diese Stellen eigentlich die Länder, weil die Justiz Ländersache ist und nicht Bundessache und der Bund kann dann eben auch nur begrenzt Geld zuschießen. Die Länder wiederum haben gesagt, ja, das ist ja nett, dass ihr Versprechungen ausstellt, die wir dann bezahlen müssen. Und so ging das dann also eben hin und her, wie es jetzt am Ende irgendwie sein soll. Die Länder schätzen, dass diese 2009 Stellen allein 400 Millionen Euro pro Jahr kosten. Das scheint mir übrigens arg übertrieben, wenn man jetzt mal so kurz runterbricht. Das kommt doch in etwa auf 200.000 Euro pro Stelle, wenn ich noch halbwegs Kopf rechnen kann.
Wenn du das sagst.
Ich meine ja. Also das scheint mir irgendwie etwas übertrieben, aber jedenfalls ist natürlich mal klar, dass das, was der Bund jetzt tatsächlich zuschießt, auch nicht reichen wird oder vielleicht mal für das erste Jahr reichen wird, aber eben nicht auf alle Zeiten, denn es sollen 220 Millionen Euro vom Bund an die Länder fließen. In zwei Tranchen. Die erste Tranche von 110 Millionen Euro soll ausbezahlt werden, sobald die Länder 1000 Stellen geschaffen haben. Die zweite Tranche, sobald alle 2000 Stellen realisiert sind. Eine Grundgesetzänderung ist dafür nicht notwendig, denn das wird über diese vertikale Umsatzsteuerverteilung, die wir auch beim Bildungspakt schon mal angesprochen haben, was so ein ganz flexibles Element ist, dann verrechnet. Also jedenfalls, ehrlich gesagt, wer es bezahlt, ist mir fast ein bisschen egal. Hauptsache es passiert. Es scheint mir durchaus geboten zu sein. Man muss zwar fairerweise auch sagen, wenn man mal so, es gibt ja auch so Vergleichsstatistiken, anschaut, wie viele Richter pro 1000 Einwohner hat ein Land, dann ist hat Deutschland auch heute schon ziemlich viele. Die meisten auch europäischen Länder haben deutlich weniger. Das nimmt natürlich der Kritik, dass die Justiz irgendwie personell zu dünn besetzt sei, ein bisschen den Wind aus den Segeln. Aber in der Praxis erlebe ich einfach trotzdem immer wieder so viele Fälle, wo es vorne und hinten hapert und Dinge, Leute in Vergleiche gedrängt werden, Sachen eben mit Einstellungen abgefrühstückt werden und an 1000 Fronten einfach dazu übrigens auch nächste Woche in FAZ Einspruch ein längeres Stück über eine Frau, die eine Klage beim Verwaltungsgericht auch um hat, die hat seit 3 Jahren noch nicht mal einen Termin für ihre Hauptverhandlung bekommen. Das ist nicht der Regelfall, schon klar, aber es ist jetzt auch nicht die exorbitante einmalige Ausnahme, sondern es kommt schon durchaus immer wieder vor und das hat vielleicht nicht nur mit mangelndem Personal zu tun, aber sicherlich auch. Insofern finde ich es mal grundsätzlich erfreulich, dass diese 2000 Stellen dann jetzt tatsächlich kommen.
Ja, und jetzt sind wir beim gerechten Urteil, gell?
Genau.
Da geht es um Beleidigungen über WhatsApp.
Beleidigungen über WhatsApp innerhalb der Familie. Und zwar hat die.
Da ging es hoch her.
Hat die, also Beleidigung oder in diesem Fall wäre es wahrscheinlich eigentlich eher üble Nachrede. Die Schwiegermutter hat hier gegenüber ihrer Schwester und gegenüber ihrer Tochter behauptet, dass ihr Schwiegersohn seine Familienmitglieder behandle. Misshandle, pardon. Der Schwiegersohn hat dann gegen sie Klage auf Unterlassung erhoben. Sie solle derartige Äußerungen über ihn nicht weiter verbreiten. Mhm. Das sei unwahr und eben üble Nachrede. Und das Oberlandesgericht Frankfurt hat diese Klage abgewiesen mit dem Argument, dass eben in familiären Strukturen ein sogenannter ehrschutzfreier Raum herrscht.
Ja, das fand ich auch eine wahnsinnige Erkenntnis.
Mhm, das ist ja
also darf man pöbeln und beleidigen, wie man will letztendlich.
Darf man, ja, tatsächlich. Ja. Also die andere Frage wäre natürlich nochmal die strafrechtliche Seite, aber da wird es meines Wissens auch ähnlich gesehen, wobei es sicherlich an irgendwelche Grenzen stößt. Also Beleidigung ist das eine, aber jetzt, ich kann mir kaum vorstellen, dass man beliebige Lügen über Familienmitglieder nach außen tragen darf. Aber gut, das wurde hier ja auch nicht. Das ist ja hier wahrscheinlich genau der Witz. Ne? Es wurde ja nur an andere Familienmitglieder weitergegeben. Wenn sie es öffentlich gemacht hätte, wäre es vermutlich nochmal problematischer. Aber innerhalb der familiären Strukturen ist die Idee halt einfach so ein bisschen regelt euren Kram selber.
Ja, also, auch sehr zu Recht natürlich.
Und das finde ich auch ganz okay. Also wirklich, man muss jetzt echt nicht noch jeden Streit am Weihnachtstisch ist ja noch nicht so lange her, hat ja vielleicht der eine oder andere auch irgendwie seine Erfahrungen mitgemacht, dann auch noch vor die Gerichte zerren. Das ist auch wahrscheinlich wenig zielführend, sich da in die ganzen wechselseitigen Abhängigkeiten irgendwie auch fürs Gericht hineinzufuchsen. Wie ist das jetzt eigentlich und so? Und das kann man wirklich den Leuten selber überlassen.
Es hilft ja auch mal hin und wieder aus einer WhatsApp-Gruppe auch auszutreten.
Auch das kann eine Lösung sein, also ja, genau.
Ja, sehr schön. Also unser gerechtes Urteil der Woche.
Genau.
Damit wären wir da tatsächlich am Ende mit unserem Latein.
Ja, einer etwas längeren Sendung. Wie stets weisen wir an dieser Stelle auf faz.net/Einspruchtesten hin, wo ihr euch ein kostenloses 4-wöchiges Probeabo klicken könnt, auf blogs.faz.net/Einspruch, wo ihr uns Kommentare zu der jeweiligen Sendung hinterlassen könnt und natürlich auch auf den iTunes Podcast Player, wo ihr uns gerne eine Sternchenwertung hinterlassen könnt.
Ja, und ich bin übrigens jetzt nächste Woche auf Dienstreise.
Ach, richtig.
Ja, genau. Da kümmere ich mich ein bisschen mehr um künstliche Intelligenz. Das wird sehr schön. Und ich werde aber würdig vertreten wieder von dem Kollegen Markus Jung, den so hier schon einige kennen. Und dann wünsche ich eine schöne Restwoche. Du sicherlich auch, ne?
Ebenso.
Bis dann, tschüss.
Macht's gut, ciao.